Kurz und würzig, der Podcast zur Digitalisierung von Stadt und Land. Gemeinsam gestalten wir Regionen von morgen.
Hallo und herzlich willkommen zu Kurz und würzig, dem Podcast zur Digitalisierung von Stadt und Land. Heute mit mir im Studio ist meine Hostin Nina Müller.
Hallo.
Und wir haben heute einen Gast dabei, und zwar Martin Memmel vom DFKI. Hallo und herzlich willkommen.
Guten Morgen.
Ja, schön. Guten Morgen ist das richtige Stichwort. Wir sind hier um noch vor 9 Uhr, das heißt eigentlich in der akademischen Welt noch gar nicht aus dem Bett. Deswegen vielleicht die ein oder andere auftauende Satzkonstruktion und Stimmung lässt sich damit vielleicht heute auch erklären. Genau, wir steigen immer ein mit einer kurzen Vorstellung von unserem Gast. Deswegen Martin, gerne. Wer bist du eigentlich und was machst du so?
Ja, Martin Memmel ist mein Name. Ich bin quasi euer Nachbar im DFKI, dem Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz, und leite da das kleine, aber feine Smart City Living Lab in der Arbeitsgruppe Smarte Daten und Wissensdienste.
Das habe ich natürlich schon Fragen zu Wissensdiensten. Was sind denn Wissensdienste?
Das ist eine gute Frage. Das ist ein weites Feld. Es umfasst sehr, sehr, sehr viele Aspekte, hat aber viel mit Wissensrepräsentationen zu tun in Organisationen, aber es betrifft sehr, sehr viele Domänen.
Okay. Und seit wann machst du Smart City und was hast du vorher gemacht?
Ich bin ja schon seit 2003 am DFKI, da habe ich die ersten Jahre noch ganz andere Sachen gemacht. Also viel E-Learning, Social Media ist doch die Frage, ob das nur ein Hype ist oder nicht. Und bin so vor circa 15 Jahren, kann man sagen, immer mehr in Kontakt mit den Raumplanern hier an der RPTU gekommen, und seitdem ist eigentlich so, dass das Arbeiten im weitesten Sinne in Siedlungsräumen so ein Thema, was uns sehr motiviert, weil es vielleicht ein bisschen näher an der Praxis ist, als diese generische Arbeit mit der Wissensarbeiterin. Und ja gut, je nachdem, was es halt für Fördermöglichkeiten gibt, werden Themen größer oder kleiner, und es gab die letzten Jahre eben relativ viele Möglichkeiten, auch im Bereich Smart City was zu machen. Und deswegen ist das Thema relativ groß gewesen bei uns jetzt so in den letzten, ich sag mal, roundabout 10 Jahren.
Kleiner Service-Hinweis, die RPTU ist unsere technische Uni hier in Kaiserslautern.
Und was macht denn eigentlich euer Smart City Living Lab? Das klingt ja so nach sehr viel Experiment.
Ja, so viel Experiment, wie man den üblicherweise eben im Rahmen von Forschungsprojekten macht. Das Motto ist ein bisschen, dass wir innovative Technologien so einsetzen wollen, dass sie zu einer nachhaltigen Stadtentwicklung beitragen. In der Regel machen wir das in interdisziplinären oder transdisziplinären Projekten, weil wir zwar schon ein bisschen schlau sind, aber eigentlich nicht glauben, dass wir die Dinge tun können ohne die Expertinnen und Experten in den Domänen an sich. Also wir machen auch sehr viel, sehr eng mit Kommunen. Und ja, unser Ansatz ist dann, mindestens exemplarisch mal umzusetzen, welche Potenziale Technologie bringen kann, und auch selber zu lernen, woran denn Dinge eigentlich scheitern, wenn es nicht so gut läuft.
Spricht mir ja aus dem Herzen, ne?
Ja, genau. Wir hatten vorhin schon kurz im Vorgespräch darauf abgehoben, das DFKI, also das Deutsche Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz, euch gibt es ja schon länger. Und den KI-Hype gibt es weltweit auch vielleicht schon ein bisschen länger, in Deutschland jetzt auch seit einigen Jahren. Und KI ist jetzt die Lösung für alles, beziehungsweise vielleicht sind wir schon wieder hinter dieser Welle, dass KI die Lösung für alles ist, sondern hoffentlich mehr das Verständnis, dass KI nicht blind eingesetzt werden kann. Wie fühlt sich das an für jemanden, der im DFKI arbeitet, sich also schon lange damit beschäftigt, und jetzt ist es auf einmal so die Lösung?
Ja, das hat ja ganz verschiedene Seiten. Also die eine Seite ist, dass jetzt jeder KI kann. Zumindest wird das so behauptet. Es ist ja auch klar, dass man braucht Forschungsgelder. Es gibt Forschungsprogramme, wenn der KI steht, ist es ja völlig klar, dass alle versuchen, irgendwie da reinzupassen. Das heißt, diese Konkurrenz ist schon größer geworden, hat dieses Alleinstellungsmerkmal KI-Expertise in der Form nicht mehr. Was die Erwartungshaltung angeht, ich glaube, da, wie du gesagt hast, da ist man vielleicht schon ein bisschen hinter der Welle, weil es vielleicht auch schon Lessons Learned aus dem Begriff Digitalisierung gab. Unser Forschungsministerium arbeitet sehr oft auch mit sozialen Innovationen, weil sie gemerkt haben, mit Technologie alleine kommt man gerade in der Stadt eben nicht weit. Man muss das Ganze, es sind soziotechnische Prozesse in der Regel, das heißt, man muss auch diesen sozialen Teil mitdenken. Insofern gefällt mir das eigentlich in den Forschungsprogrammen ganz gut. Was so in der Öffentlichkeit kursiert, ist ein anderes Thema. Das ist für uns ja auch ein bisschen ambivalentes Problem, wenn wir quasi als Feigenblatt dafür missbraucht werden, zu sagen, es gibt ja ganz viele Herausforderungen in der Gesellschaft. Mhm. An vielen Stellen bedeutet das aber auch, dass wir als Gesellschaft unser Verhalten ändern müssen. Da spielt KI eine kleine Rolle. Das sind dann mehr so politische Prozesse. Und da möchte ich eigentlich nicht als Feigenblatt dafür herhalten, um mit Dingen, die schlecht sind im Sinne der Nachhaltigkeit und für die Gesellschaft, die in ein Delta besser zu machen, wenn ich denke, eigentlich müssten wir es grundsätzlich anders machen. Mhm. Aber das manifestiert sich in Forschungsprojekten zum Glück nicht so sehr.
Ja, das wäre schon mal gut. Aber also ich habe oft auch das Gefühl, Prozesse, die eh schon haken oder Dinge, die nicht so richtig gut funktionieren, da hat man jetzt die Idee, ach, dann hauen wir jetzt mal noch da KI drauf oder rein oder wie auch immer, dann wird sich das endlich lösen, statt dass man irgendwie begreift, dass KI das dann auch noch potenzieren kann, die Dinge, die irgendwie schon nicht gut funktionieren, weil die KI kann ja auch nur mit dem arbeiten, was sie hat, so, ne?
Also ein schlechter Prozess bleibt ein schlechter Prozess, ja, wenn er digitalisiert ist, bin ich ganz bei dir.
Und wird vielleicht noch schneller und schlechter mit KI.
Also ja, schneller, schlechter.
Ja, weil das ist ja jetzt nicht, ich mache so ein bisschen hier Magic drauf und dann funktioniert alles jetzt plötzlich super duper und die KI gleicht aus, was ich mir vorher schon keine Gedanken drüber gemacht habe. So.
Ja, ich meine, es ist ein bisschen wie auch bei der Digitalisierung. Dadurch, dass da dann plötzlich sektorenübergreifend an Themen gearbeitet wird, fällt auf, dass es oft am gemeinsamen Verständnis, an Arbeitsformen fehlt. Und da ist mal so ein bisschen eher so ein Katalysator, der dafür sorgt, diese Probleme offen zu legen, die es unabhängig von Technologie gibt. Und ich brauche, wenn ich eben mit themenübergreifend arbeiten will, brauche ich gemeinsame Verständnisse von Begriffen. Also eins von den bekanntesten Beispielen ist, glaube ich, dieser Einkommensbegriff, der x-fach definiert ist in verschiedenen Domänen. Na, am Ende habe ich aber einen Algorithmus, der muss mit diesem Begriff umgehen und dann wird es erstmal kompliziert.
Mhm. Wie oft musst du denn KI erklären?
Ich tue es eigentlich in jedem Vortrag, weil es so viele Perspektiven auf den Begriff gibt und das ist wie bei den digitalen Zwillingen. Alles, was so beliebig interpretiert und subjektiv interpretiert werden kann, sollte man mal vorher ein bisschen aufdröseln oder wenigstens die Verwendung des Begriffs im eigenen Vortrag erklären.
Und hast du auch oft das Gefühl, oder ich habe jetzt inzwischen schon das Gefühl, und ich bin ja jetzt noch nicht so lange in KI-Dingen unterwegs wie du, aber dass auch ganz viele Menschen plötzlich funktionale Software als KI interpretieren und man dann durchaus immer wieder sagen kann, so, also es ist halt eigentlich eher ein Algorithmus, also normale, also ja, es ist jetzt nicht alles gleich KI, nur weil es irgendwie toll funktioniert halt, ne?
Ja, wir kennen das ja noch von früher, als es die Cebit gab. Alles, was irgendwie so einfach oder offensichtlich funktioniert hat, war direkt die Frage, wo ist denn da die KI? Also Standard-Scherz, if it works, it can't be AI. Das war dann noch so in den Nullern. jetzt passiert ja so offensichtliche Magic mit der generativen KI, wo jeder dann schon denkt, oh, okay, also das hier ist nicht einfach nur ein Algorithmus. Man kann T9 auf diesen alten Handys auch als KI bezeichnen. Es ist an vielen Stellen eigentlich müßig, wenn ein Algorithmus kompliziert genug ist und in die Prozesse eingreift, wo man ein Auge drauf haben sollte, muss man genauso drauf gucken, als wenn es KI ist. Also eigentlich ist mir diese Grenze scharf zu definieren, finde ich relativ müßig. Wenn was datenbasiert komplexe Dinge tut, wo ich ein Auge drauf haben sollte, dann muss ich eben drauf gucken.
Ja, was sind denn, du bist ja jetzt auch, hast ja auch gesagt, schon länger in der Szene, auch mit eurem Smart City Living Lab. Du bist auch im Modellprojekt des Smart City Projekt engagiert für die Stadt Kaiserslautern. Gibt es denn Situationen, Prozesse, wo du siehst, dafür wird noch nicht KI in Anführungszeichen verwendet und man sollte aber mal darüber nachdenken, was es für Potenziale hat? Martin grinst.
Ja, natürlich. Ich meine, es fängt an den Stellen an, wo wir selbst auch KI nutzen in der normalen Wissensarbeit, also in Recherche, in Zusammenfassung und Co. Da ergibt es an vielen Stellen natürlich Sinn oder ich versuche mir neue Perspektiven auf eine Stellenausschreibung zu holen, solche Aspekte. Und man kann auch einen Schritt zurückgehen und sagen, an vielen Stellen wäre schön, wenn es ein bisschen digitaler wäre, bevor man überhaupt über KI nachdenkt. Das auf jeden Fall, ja.
Grundgrad an Digitalisierung, so, ne, bevor man überhaupt,
bevor man weiterdenkt.
Ja, und wieso begleitet das Fahren? So, brauchst du einen Führerschein, so ein Grundgrad an Digitalisierung, erst wenn du das hast, darfst du alleine fahren, dann darf KI mal ran.
Ja, das ist ja natürlich auch ein Problem. Durch diese Aufgabenteilung durch die Hierarchien, die es in der Verwaltung gibt, das steht diesem themenübergreifenden Arbeiten mit Daten einfach strukturell entgegen. Und es gibt diese gewohnten Arbeitsabläufe, es gibt auch so eine gewisse Risikoaversion. Das alles ist ein bisschen hinderlich, wenn man zusammenarbeiten will und dann neue Dinge ausprobiert. Ausprobieren ist nicht unbedingt das, was eine Verwaltung so gerne macht, in meinem Verständnis. Wobei es auch viele Kolleginnen und Kollegen gibt, die da ganz toll sind. Also hier von mir gibt es kein Verwaltungsbashing. Es gibt ganz tolle Kolleginnen und Kollegen, die sich da nach Kräften bemühen.
Aber es hat, glaube ich, oft auch dann damit zu tun, dass tatsächlich Leute auch Angst haben vor neuen Dingen, die sie nicht verstehen. Also zumindest mir gegenüber wurde auch schon oft gesagt, also dass Personen jetzt wirklich davon überzeugt sind, also KI wird irgendwann die Weltherrschaft übernehmen und man weiß ja gar nicht, wo das hingeht. Man soll das eigentlich abschalten, so, weil keiner das kontrollieren kann. Und diese Sorgen und Ängste einzufangen, also da ist ja ein immenser Gap an Wissen, den man oder Informationen, den man da noch nachliefern müsste, und Kompetenzaufbau ist ja auch da ganz wichtig. Aber es ist ja total schwierig, das in einer Gleichzeitigkeit, in der Breite, der Vielfalt der Verwaltungsmitarbeitenden zu tun, neben dem, was sie sonst auch noch so tun. Ne? Das ist ja eigentlich fast unmöglich, oder?
Nein, vielleicht muss man es auch punktuell machen. Also es gibt prima Handreichungen vom KGST zum Beispiel, wie man denn in der Verwaltung umgehen kann mit generativer KI. Ich sag mal, das Allerschlechteste, was man machen kann, ist zu sagen, macht, was ihr wollt in der Verwaltung. Das Zweitschlechteste zu sagen, ihr dürft gar nichts, weil es die Leute natürlich trotzdem auf irgendeine Weise tun. Und ich glaube, man kann sie sensibilisieren, was so die Verwendung von sensiblen Dokumenten angeht, die Verwendung von Namen angeht. Und ich glaube, das ist auf der Ebene schon möglich. Das ist ein Prozess. Also man muss das wirklich richtig lernen. Und keiner muss ja KI-Experte werden und wissen, wie man denn genau Modelle baut, mit welchen Verfahren. Das ist ja gar nicht nötig. Aber grundsätzlich fehlt es ja zuallererst auf der Ebene der Entscheiderinnen und Entscheider, an so einer Kompetenz überhaupt mal einzuschätzen, was sind denn hier die Herausforderungen und die Potenziale. Das ist ein Riesenthema und daran scheitert sehr viel in meinen Augen.
Mhm. Siehst du denn, Nina, du hast gerade so die Gleichzeitigkeit beschrieben von den verschiedenen Dingen. Ich frage mich, ob man jetzt nicht mit dieses Smart City-Bewegung ist ja auch eine Bewegung, die nicht nur Digitalisierung näher an Verwaltung gebracht hat, sondern auch die Wirtschaft näher an Verwaltung gebracht hat. Also diese ganze Entstehung dieses Wirtschaftsfeldes, Public Sector, ist ja was maßgeblich damit zusammenhängt. Und dann kann man sich, das ist jetzt vielleicht eine etwas pessimistische Sicht auf diese Dinge, aber kann man
aber
sich
sie
fragen,
lacht dabei.
Aber sie lacht dabei. aber kann man sich fragen, ob diese Smart City Bewegung zum jetzigen Zeitpunkt den Kommunen eigentlich so gut getan hat, wenn man jetzt sagt, eigentlich war die Smart City Bewegung vielleicht zu schnell für die Verwaltung, für die Verwaltungsprozesse.
Ich stimme dir zu, mit dem zu schnell, um eine nachhaltige Veränderung zu bewirken, geschadet, glaube ich, gar nicht. Mhm. Ich glaube auch gar nicht, dass dieser wirtschaftliche Aspekt, also dass hier, also man hat ja ganz explizit in der Rahmensetzung dafür gesorgt, dass hier Open Source im Vordergrund steht, dass es kein Vendor-Login gibt. Das finde ich auch wirklich ganz, ganz prima, was die KfW da gemacht hat. Ich glaube, man war ein bisschen optimistisch in dem, was dieses Programm erreichen kann. Mhm. Das sind, ich glaube, in der Regel 5 Jahre gewesen. Man muss diese Projekte besetzen mit Leuten, die technisch affin sind, das alleine war schon ein Riesenproblem. Und das zu verstetigen, also wir kennen alle die Abläufe in Forschungsprojekten. Es ist in der Regel nicht so, dass da am Ende ein Produkt rauskommt und man hätte vielleicht strukturell ein paar Dinge anders machen können, um Dinge schneller zu verändern. Ich glaube aber trotzdem, dass man in den Kommunen, in denen man war, in denen man jetzt noch ist, laufen viele noch bis Ende 27, sorgt man schon bei vielen Menschen für eine Änderung in den Köpfen und für so ein neues Normal, sage ich mal. Also die denken jetzt eben doch andere Perspektiven mit. Und manchmal muss man halt leider auch Geduld haben, bis an gewissen Positionen andere Leute sitzen. Ich vergesse nie, dass mir jemand gesagt hat, Martin, das können wir nicht machen, wir müssen warten, bis deine Rente ist. Das hilft aber nichts, wenn die Person Mitte 40 ist.
Ja, das ist aber wirklich, also das höre ich auch total oft. Wir warten jetzt ab, bis sich die Personalie geändert hat. Und dann wird es besser. Ob es dann wirklich besser wird, ist die andere Sache. Aber es ist schon sehr personenabhängig. Aber das ist ja, das ist halt auch menschlich, ne? Das macht uns halt aus.
Ja, und Digitalisierung ist kompliziert. Also am Anfang macht das vor allem erstmal richtig Arbeit. Dafür braucht man auch neben Kompetenzen braucht man auch die zeitlichen Ressourcen. Und ich habe auch Verständnis für die IT-Abteilung in den Städten, die leiden in der Regel nicht unter Langeweile und haben so ein bisschen eine Mangelwirtschaft. Und dann ist es ein Grundproblem, dass eigentlich alle Kommunen an der Stelle kämpfen, überhaupt die Services adäquat laufen zu lassen. Könnte wahrscheinlich noch 3 Podcasts zum Thema Subsidiarität und wie sinnvoll es ist, dass Kommunen eigene IT-Verfahren entwickeln. Das ist,
ja.
Also das ist ein Grundproblem, was diesen Veränderungen auch entgegensteht, weil es einfach nicht so skaliert, wie wir es uns wünschen würden.
Was wäre jetzt so, was müsstest du denn sein? Vielleicht, wenn du Bundeskanzler wärst, Martin.
Oh ja, Martin Memmel, Bundeskanzler.
Bundeskanzler, super. Kanzler Memmel.
Ich rieche mich gerade ein bisschen auf.
Um 30 Zentimeter ist er gewachsen. Was würdest du denn anders machen, wenn wir jetzt von Skalierung sprechen und von gemeinsamen Strukturen?
Also hypothetisch, wenn mir auch völlig egal wäre, wie meine Popularitätswerte sind.
Natürlich.
Weil ich ja glaube, wenn man...
Du bist auch auf die nächsten 50 Jahre gewählt.
Ah, das ist fein.
Ja.
Das ist krass. Weil ich muss ja auch ein bisschen sagen, wenn man Dinge verändern will, wird das ja nicht unbedingt gutiert. Ist meine Wahrnehmung in Medien und Bevölkerung. Man tut ja jemandem weh. Du brauchst eine Verwaltungsreform. Punkt. Also die Art und Weise, wie das organisiert ist, funktioniert nicht. Natürlich ist grundsätzlich Subsidiarität absolut prima, aber es muss eben auch Punkte geben, wo man quasi, wie man es operationalisiert, ist ein anderes Thema, wo man aber quasi als Verwaltung sagen kann, ich mache das nicht selbst, ich greife in den Schrank und nehme das Standardverfahren, was mir Bund-Land hinlegt. Und dass man so viel Verantwortung und individuelle IT-Lösungen auf Kommunen ablädt, es wird nicht funktionieren. Ja.
Aber ich finde, da hat ja auch jetzt zum Beispiel die Förderlandschaft schon vieles bewegt, indem überhaupt meine Zusammenarbeit gefördert wird. Also für mich zumindest oder in meiner Wahrnehmung ist es so, dass jetzt auf einmal viel mehr Kommunen auch miteinander sprechen, auch auf Arbeitsebene miteinander reden und sich da irgendwie austauschen über ihre Erfahrungen und zumindest im, sage ich mal, Zwiegespräch untereinander geschützten Rahmen auch mal zugeben, was nicht funktioniert hat. Das ist ja auch was man nicht immer so nach außen trägt, verständlicherweise.
Ja.
Und diese Zusammenarbeit, habe ich zumindest den Eindruck, führt schon dazu, dass vielleicht nicht alle in den Schrank greifen können und die Lösung rausholen, aber man vielleicht sagt, du, in dem Schrank, da steht was, guckst dir doch mal an.
Ja, das wird ja auch besser. Wir merken das zum Beispiel bei dem Südwestcluster, das ist ja so ein Zusammenschluss aller Rheinland-Pfälzer, MPSC-Städte
und Saarland.
St. Wendel.
Ja.
Genau. Die lieben Nachbarn nicht vergessen.
Ja.
Da merkt man, es gibt sehr viel Interesse jetzt auch von ganz anderen Akteuren, 5 aus Südwestfalen oder so und andere größere Verbünde. Das heißt, es gibt schon, ich muss da trotzdem ein Fragezeichen dahinter machen, weil die Menschen, die sich auf die Weise unterhalten, das sind nicht unbedingt die an den entscheidenden Stellen sitzen. Also ein Kollege hat mal irgendwann so schön gesagt, der war frisch bei uns, war in so einer Datengruppe und hat hinterher gemeint, ihr wisst schon, das klingt wie so eine Selbsthilfegruppe.
Oh Gott.
Das finde ich total treffend. Das tut ja auch emotional immer gut. Aber diese Gespräche führen am Ende zu nichts. Eigentlich müssen das, was man da beklagt und was man anders machen will, da fehlen manchmal die entscheidenden Akteure im Raum. Das ist so meine Wahrnehmung. Deswegen, ja, es gibt absolut viel mehr Vernetzung. Ich habe aber die Befürchtung, dass das nicht immer die entscheidenden Leute sind, die dann wirklich sagen, so, hopp, wir tun uns jetzt diese Transformation an, wir nehmen jetzt diese urbane Datenplattform und setzen mal die Prozesse neu auf. Weil man ja auch in den Häusern mit Widerstand rechnen muss.
Ja, ohne Entscheider funktioniert es ja halt auch nicht, ne? Also es kann ja so eine motivierte Arbeitsgruppe sein, wie es will, aber wenn halt von oben niemand mitmacht, ist auch irgendwie schwierig, ne?
Ja, aber das ist auch nicht, ich habe manchmal das Gefühl, dass es auch diese Selbsthilfegruppe Charakter hat. Ich glaube, das hilft schon auch, um sich um quasi Verbündete zu finden, ne? Und sich so im Leid vielleicht auch zu verbünden und das dann aber hoffentlich auch mitzunehmen in die guten Zeiten und was draus zu machen, diese Verbindung. Aber das ist ja etwas, was organisationsspezifisch ist. Also das geht, ein kleiner Insight, unserem IESE ja genauso. Nur weil in Anführungszeichen Mitarbeitende, wir hatten es vorhin, Obstkörbe wollen, heißt es ja nicht, und beschließen, wir haben jetzt Obstkörbe, heißt ja nicht, dass jetzt alle Obstkörbe haben, alle Flure.
Ja, außer wir kaufen es halt selber.
Außer wir kaufen es selber, genau. Aber da hat man eben die Möglichkeit, selbstständig zu
sein. Aber
die
Hemmschwelle ist auch niedriger, Obst zu kaufen als eine Datenplattform.
Richtig.
Also diese Verbünde zu bilden, das ist unglaublich wichtig. Ja. Und das, also emotional kann man das ansonsten auch gar nicht gut aushalten. Es ist nur, wenn du es zu oft erlebst, denkst du, okay, ich habe diese Geschichte jetzt zum 30. Mal gehört. Ich finde es total schön, dass wir alle gleich denken. Lass uns mal drüber nachdenken, wie wir jetzt damit einen Impact erzielen. Also wie kann man denn tatsächlich, mit wem muss man eigentlich reden, damit sich das ändert? das macht man natürlich auch nicht nebenher. Deswegen war das irgendwann mal so ein bisschen trist für mich, weil gerade ich habe das jetzt zu oft erlebt, ich mag euch alle gern, ich muss aber aus diesem Hamsterrad quasi raus. Ich möchte ja mal irgendwie Wirksamkeit erleben und das klappt auch gelegentlich. Ja, aber auf jeden Fall, ja, diese Verbünde sind extrem wichtig.
Ja, aber das, was du auch gerade im Nebensatz gesagt hast, man muss darüber reden, man muss miteinander reden. Und ich glaube, das ist einfach ein Punkt, den man in Förderprogrammen, aber auch in der Zusammenarbeit wahnsinnig unterschätzt, diese Kommunikation und darüber reden und mit den richtigen Menschen darüber reden. Und dann fühlt man sich manchmal auch so, als ob man dreimal das Gleiche sagt, aber wenn es halt nötig ist, damit der Vorgesetzte versteht, worum es eigentlich einem geht und dass es in the long run doch besser werden kann, ist es eben so. Ne? Also Kommunikation ist halt sau wichtig.
Absolut. Muss ich auch sagen, das habe ich unterschätzt, bevor wir diese Kooperation mit der Stadt hatten. Ich habe mich schon immer für jemanden gehalten, der so recht niedrigschwellig diese Probleme erklären kann und auch mit den Leuten dann irgendwie gut emotional anknüpfen kann. Ich habe aber trotzdem unterschätzt, wie sehr man, sagen wir mal, abstrakte Mehrwerte von Technologien ganz konkret auf die Use Cases genau von Personen zuschneiden muss und sich lieber 10-mal so viel Arbeit für die Präsentation da macht, als die Technik besser zu machen. Weil man ist halt doch ein bisschen irgendwann im Tunnel und hält so gewisse Dinge für selbstverständlich und verliert so ein bisschen den Blick von außen, wie die Perspektive ist, wenn du mit dieser Technik gar nichts zu tun hast. Ich denke dann, das war doch völlig klar, dass das Tool das kann. Das ist aber eben gar nicht so klar. Also das ist auch was, wo wir es draus gelernt haben.
Wir sitzen ja, du hast gesagt, wir sind Nachbarn und für alle, die die Wissenschaftsmeile in Kaiserslautern nicht kennen, wir sind wirklich direkte Nachbarn mit einem aktuell zur Baustelle ungenutzten Beachvolleyballfeld dazwischen. Welche Rolle siehst du denn bei diesen Veränderungen vielleicht auch beim Bundesland? Also jetzt ohne eine Generalkritik am Land Rheinland-Pfalz üben zu wollen, aber ich glaube, wir haben ja diese Abstufungen drin und ich habe immer das Gefühl, dass wir auch hier auf Landesebene uns stärker verbünden können, zumal es gibt in Rheinland-Pfalz 5 Modellprojekte Smart City, aber es gibt ja auch andere große Städte, die auch zum Beispiel CDOs haben, die sich auch mit dem Thema beschäftigen. Und nimmst du da eine Bündelung wahr oder was könnte man da noch mehr tun? Also man kann immer mehr tun, aber...
Ja, ganz konkret würde ich mich natürlich darüber freuen, wenn man es schafft, gemeinsam ein Betriebskonzept zu entwickeln für dieses Südwest-Cluster und möglichst viele Kommunen da reinbekommt. Weil das natürlich eine Frage sein wird, wer zahlt das eigentlich ab Ende 2027 und wie kann man denn vielleicht motivieren dazu, dass man sich eben Kosten teilt an der Stelle und diese Mehrwerte, die baut man ja für alle auf. Also alles, was da drin gemacht wird... Melderegisterdaten gibt es überall, Arbeitslosenzahlen gibt es überall, Bedarfsgemeinschaften gibt es überall, Tourismuszahlen gibt es überall. Das heißt, man könnte sich sehr viel Arbeit sparen an der Stelle. Fände ich schön, wenn an der Stelle vielleicht noch ein bisschen Schwung reinkommt. Ansonsten ist Rheinland-Pfalz ja noch relativ ambitioniert, auch mit haben, finde ich, tatsächlich eine schöne Strategie geschrieben, das KI-Ökosystem, haben eine relativ im Vergleich zu anderen Bundesländern weit fortgeschrittene Open-Data-Politik. Mhm. Da wollte man zum Beispiel die Kommunen nicht dazu zwingen, bestimmte Dinge zu machen, was wahrscheinlich seine guten Gründe hat. Ich würde sie ja von der freien Entscheidung befreien.
Schön gesagt.
Manchmal hilft so ein regulatorischer Druck, dann kommen plötzlich Dinge in Bewegung, ja. Weil es langweilt sich ja keiner. Ne? Deswegen, warum sollte jemand plötzlich in seiner Freizeit oder in der Arbeitszeit sagen, jetzt mache ich mal nebenher noch dieses Projekt dazu. Ich glaube, da hilft manchmal ein bisschen regulatorischer Druck, weil es auch dafür sorgt, dass die Menschen dann in den Verwaltungen die Ressourcen auch zur Verfügung gestellt bekommen. Das ist, glaube ich, an vielen Stellen ganz hilfreich, darauf zu warten, dass man von selbst aus denkt, ha, ich mache das, ich finde das toll, das skaliert meines Erachtens nicht.
Ja gut, aber es ist ja auch die Frage, also was du gesagt hast, ist so ein Betreibermodell für Südwestcluster zum Beispiel, das wäre ja für mich immer noch auf kommunaler Ebene in meinem Verständnis. Viele fordern ja aber auch, dass gewisse, Basisinfrastrukturen vielleicht auch vom Land bereitgestellt werden, wie es ja auch Hessen und Sachsen-Anhalt teilweise schon tun, dass es die Möglichkeit gibt für Kommunen über die Bereitstellung vom Land irgendwie einfacher bei sich, zum Beispiel eine Beteiligungsplattform oder ein digitales Beteiligungsverfahren zu machen. Ne?
Ja,
ja. Ja, ich denke, da ist noch Luft nach oben, auf jeden Fall. Ich weiß, dass interkommunale Zusammenarbeit gefördert wird, aber auf technischer Ebene meines Erachtens noch nicht so ausgeprägt. Würde ich mir auch wünschen, dass man hier auch mit der speziellen Konstellation, es gibt ja sehr viele kleine Einheiten in Rheinland-Pfalz, auch im Hinblick auf die Probleme, die da kommen, ein bisschen aktiver wird. Vielleicht tut sich ja was mit dem Sondervermögen.
Ja, genau. Du hast vorhin, als wir über Kommunikation sprachen, gesagt, dass du da so ein, zwei Momente hattest in deiner Zusammenarbeit hier mit der Stadt Kaiserslautern als MPSC, dass man sich in der Kommunikation schon teilweise vielleicht, man hält es für selbstverständlich, aber man muss da nochmal viel Energie reinstecken, um die Inhalte auch zielgruppengerecht zu transportieren. Gab es da irgendwie so ein Moment, der dich besonders überrascht hat? Also wo du irgendwie vielleicht auch dachtest, die MPSC findet das Thema eigentlich gar nicht gut und dann hast du es aber in der Präsentation oder irgendeinem Termin nochmal anders erklärt und dann hat es auf einmal Klick gemacht. Also gibt es da solche Punkte?
Ich glaube, diesen richtig herausragenden Moment, den kenne ich jetzt nicht, aber immer wenn man ganz konkret plötzlich mal ein banales Dashboard zeigt, wo man irgendwelche Verläufe sieht und irgendwelche Zeiten auswählen kann, dann sieht man gelegentlich strahlende Gesichter und denkt, ach so, das hat schon gereicht. Mist, mhm. Manchmal denkt man ja, das müsste der ja schon seit x Jahren haben. Mhm. Das gab es ja hier schon vor MPSC, hat man ja in Kaiserslautern mal mit so einem Projekt klar einen Preis gewonnen. Das war auch eine ganz tolle Sache. Also Kaiserslautern Analyse, Recherche hieß das. Und haben die Protagonisten selbst gesagt, es ist eigentlich irre, dass man mit sowas einen Preis gewinnt, wo man einfach nur für verschiedene stadtrelevante Dimensionen ein paar Dashboards sieht und auch für politische Entscheidungsträger das relativ einfach präsentiert. Das ist grundsätzlich sowas, wo man ein bisschen demütig wird und irgendwann denkt, der Status quo ist teilweise noch in jetzt nicht Kaiserslautern spezifisch, sondern überall an vielen Stellen so weit in der Vergangenheit, dass man selbst mit Anführungszeichen banalen technischen Lösungen den Leuten schon richtig Freude machen kann. Auch was so Prozessautomatisierungen angeht. Das gab es dann schon öfter mal, als wir gedacht haben, ach so, wenn ich das schon glücklich mache, das ist ja toll, weil da kann man noch viel mehr machen.
Wir hatten eine Podcast-Aufnahme mit Nora aus Hamburg vom CAT-Projekt. Und sie hat auch differenziert zwischen Smart City, die wirklich Wirkung in Prozessen entfaltet und Smart City, die leuchtet und blinkt. Und wie würdest du da das Verhältnis beschreiben, wie es jetzt ist und wie es in Zukunft sein sollte?
Ja, das ist ja ein super relevanter Punkt, weil diese Kritik, ihr macht hier irgendwelchen Schnickschnack, aber ganz banale Sachen wie die der Bürger als Service braucht, die funktionieren nicht. Die Kritik finde ich völlig berechtigt, weil es keiner verstehen muss, wie diese Förderlogik ist. Aber die Förderung war einfach nicht dafür da, die Standard-Services und Standardprozesse zu verbessern. Das hätte man gar nicht machen dürfen. Und dass dann jemand sagt, ihr macht hier Quatsch und ich kann nicht mal Videokonferenz machen, finde ich auch aus dem eigenen Haus eine total berechtigte Kritik. Das ist aber die Natur der Dinge. Ich finde es auch richtig, dass die Fördergelder nicht dafür da sind, irgendwelche Defizite im Haus zu klären, sonst versinkt das Geld einfach so. Klar, also ich glaube, wir haben uns schon besonders bemüht, und das gilt gerade für diese Datenplattformprojekte, dass man ganz nah an konkreten Verwaltungsprozessen ist. Die sind da vielleicht nicht super shiny, aber für die Leute ist es total schön, wenn sie nicht mehr händisch 68 CSVs bauen müssen, wenn ihr sagt, ich hätte mal gerne Altersverteilung, du kennst das noch vielleicht aus unserem gemeinsamen Projekt, sondern denkst, nee, das hat die Maschine schon jede Nacht automatisch gebaut. Also das versuchen wir schon, aber klar, es waren ja mehrere Projekte definiert. Manche Dinge waren auch einfach nur in Anführungszeichen ausprobieren oder was sehr Nischiges, was dann wahrscheinlich nicht verstetigt wird. Für uns in der Forschungsszene ist es ja halbwegs normal, dass da kein Produkt rauskommt. Die Erwartungshaltung bei den Städten war eine andere. Man hätte aber auch von allen Seiten vielleicht ein anderes Erwartungsmanagement machen müssen. Also es ist ja einfach, diese Digitalprojekte brauchen noch viel Anlauf, bis sie überhaupt in die Wirkung kommen. Und deswegen ist, glaube ich, das in fast allen Städten das gleiche Bild, dass man denkt, ja, es war schon erfolgreich, aber man hatte sich irgendwie mehr erwartet. Das ist, glaube ich, ein einheitliches Bild, aber das liegt gar nicht daran, dass so viel geschlagen ist. Vielleicht hätte man an manchen Stellen noch konkreter an ganz spezifischen Bedarfen von der Stadt, die sie eher auf der Agenda hat, ansetzen müssen. Ich glaube, da wurde auch mal zwischendurch die Vorgehensweise ein bisschen geändert. Weil bei uns waren, glaube ich, noch ein paar Projekte, die waren relativ losgelöst von der städtischen Agenda. Und dann verstehe ich schon, dass man da rathausseitig sagt, hier herrscht keine Langeweile, das ist euer Thema und nicht meins.
Mhm. Ja gut, klar, du musst irgendwie konkrete Mehrwerte schaffen und irgendwie so Probleme in der realen Welt halt lösen. Ne? Das muss ja so einen Zusammenhang haben, damit du dann Mitstreiter findest, die bereit sind, da Zeit, Ressourcen, was auch immer, Meinungsmache so mit zu investieren. Ich finde es aber deshalb auch ganz interessant, dass du gerade, wo du so ein bisschen über Dashboards und Dinge gesprochen hast, die ja für dich quasi als jemand, der viel technisch viel mehr Know-how hat, ein bisschen langweilig erscheinen, dass die aber bei dem Endanwender schon so ein eine Begeisterung auslösen. Ich glaube, das liegt auch dran, dass man im Alltag manchmal gar nicht merkt, wie viel Zeit man eigentlich für so Fleißarbeiten braucht, wie zum Beispiel sich die relevanten Daten zusammenzusuchen, irgendwie in einer geeigneten, am besten noch vielleicht Darstellung, damit ich mit jemand anderes drüber sprechen kann, der mit einer Tabelle nichts anfangen kann. Und dass das ja ganz viel Zeit allein schon ist, die ich einfach brauche, obwohl ich weiß, was ich machen muss. Ich weiß vielleicht sogar idealerweise schon, wo kriege ich diese Informationen her oder wen muss ich fragen, wen kann ich anhauen für das aktuelle, ja, den aktuellen Auszug aus dem Melderegister zum Beispiel. Und dass das halt für die Person auch immer Arbeit war, noch diese Daten interpretierbar zu machen für jemand anderes, der halt einfach das auch nicht gewohnt ist, damit umzugehen, ist ja mit Karten genauso. Wenn ich jetzt nochmal auch referenziere auf euer Gespräch mit Nora, die ja so Atlanten gerne geguckt hat zum Beispiel, ist ja auch speziell, aber kann ich verstehen. Ich bin ja auch kartenaffin, aber es gibt auch sehr viele Menschen, die können damit nichts anfangen. Also ich muss mir auch sehr viel überlegen, wie bereite ich eine Information auf, damit mein Gegenüber eine Chance hat, das zu verstehen oder das so zu verstehen, wie ich es ihm gerade mitgeben möchte. Und da sind halt so Tools, die zum Beispiel ein Dashboarding ermöglichen oder die einen automatischen Datenabruf machen, ja wahnsinnig hilfreich, weil ich plötzlich viel mehr Zeit habe für eine inhaltliche Arbeit. Und vielleicht ist das auch ein guter Startpunkt, um dann nochmal mit euch ins Gespräch zu kommen, wenn die Experten da drauf gucken und sagen so, ey, die Fleißarbeit, die ja jetzt einfach viel Zeit gefressen hat, ist weg. Ich kann jetzt mal richtig drüber nachdenken. Und jetzt fallen mir plötzlich Dinge ein an, keine Ahnung, Funktionalitäten, die ich gerne in der Software hätte oder an Prozessen, die ich plötzlich anders abbilden möchte. Einfach, weil ich plötzlich mal Zeit habe, darüber nachzudenken und sich dieser gedankliche Raum öffnen kann.
Ja, und weil ich auch technisch quasi KI-ready bin. Ja. Also wir zeigen ja gerne so eine Folie mit einem Eisberg, weil 80% unserer Projekte bestehen in der Regel aus nicht-digitalen Abläufen. Ja. Welche Informationen gibt es eigentlich zu den Indikatoren, die ich untersuchen will? Gibt es dazu Daten? Wer ist dafür verantwortlich? Gibt es überhaupt eine Idee von Verantwortlichkeit? Gibt es was zur Qualität? Kann ich die Daten zugreifen? Das ist ein Riesenthema. Dann muss man sie noch technisch aufbereiten und vereinheitlichen und so, über sowas wie Qualität reden. Und dann am Ende mache ich KI. Und ich glaube, wenn man diese Datenflüsse und diese Aspekte überhaupt erstmal im Griff hat, und das ist der Fall, wenn man so ein Dashboard hat, dann kann man eben auch rein technisch damit anfangen zu sagen, so, jetzt habe ich mal kontrollierte Datenquellen aus x verschiedenen Quellen, die in mein System kommen. Jetzt kann ich damit vielleicht auch mal über verschiedene Datenquellen hinweg meine Analyse machen oder sagen, gibt es vielleicht einen Zusammenhang zwischen bestimmten Aspekten in dem Stadtviertel, den ich vorher gar nicht gesehen habe. Aber das ist halt immer der Anfang, der ist undankbar, dafür gibt es normalerweise auch kein Forschungsgeld, das ist auch nicht so, das machen nicht alle Kollegen furchtbar gerne, die Datenadapter zu schreiben. Das ist schon eine Aufgabe, die aber halt extrem wichtig ist, sonst kann ich gar nicht anfangen.
Jetzt, ich erinnere mich zum Beispiel halt noch an einen Moment, da hatten wir eine Veranstaltung hier im Haus und dann hat Corbinian Krieger aus München den digitalen Zwilling vorgestellt und der hatte hat eine Darstellung dabei gehabt und so einen Ablauf gezeigt, dass ein User zum Beispiel in dem digitalen Zwilling dort nachfragt, ja, wo sind denn überall Balkone in der Stadt München? Wie sind die denn besonnt sozusagen, um dann das Potenzial für Balkonkraftwerke auszurechnen? Und dann war das halt auch noch so ein besonderes Gimmick mit einem Sprachmodell, das dann auch noch vorgeschlagen hat, wie du dann den Antrag schreiben kannst beim örtlichen Amt, um das zu beantragen. Aber ich habe dann danach noch mit Anni drüber gesprochen und habe gemeint, es ist eigentlich so simpel, aber ich jetzt wäre gar nie auf die Idee gekommen, so eine Frage zu stellen, weil ich mir den Aufwand hätte gerne ersparen wollen, erstmal in einem normalen Kataster oder so alle Balkone einzuzeichnen, dann zu überlegen, welche Nord-Süd-Ost-West-Ausrichtung haben die. Das ist ja halt, wenn ich es händisch machen muss, ist das so viel Arbeit, dass ich mich fragen muss, ob Kosten-Nutzen, also Mehrwert, da drin steckt. Wenn es aber die Software automatisch in Anführungszeichen macht, dann kann ich plötzlich über sowas nachdenken.
Ja. Ich glaube, das ist auch ein Riesenthema gerade, wie man niedrigschwelliger solche Informationen, solche komplexen Anfragen machen kann, weil das ansonsten braucht es eine riesen Expertise. Versuchen das jetzt auch in diversen Projekten mit Open Data Portalen, diese diese Anfragelogik ein bisschen besser nachzubauen, dass ich eben auch die Menschen, die die Daten nutzen wollen, abhole an den Aufgaben, die sie eigentlich haben. Also wenn ich erst Experte sein muss in diesem 50-dimensionalen Portal, dann wird das nicht funktionieren. Also du bist ja meines Wissens Raumplanerin. Ich habe gelernt, man Metadaten mag man da gar nicht so gerne.
Also ich schon, aber ich habe auch den Mehrwert verstanden davon.
Bist du ja auch quasi bei uns gelandet.
Ist das die gute Seite oder die böse Seite mit den Keksen?
Das ist die gute Seite mit den Keksen.
Und ich glaube, wenn du zum Beispiel weißt, ich bin jetzt in einer bestimmten Phase von einem Planungsprozess, dann wäre es ja praktisch, wenn du mit diesem Prozess in so ein Portal gehen kannst und sagen kannst, gib mir mal alle Daten, die für sowas relevant sein könnten. Vielleicht sind es eben bestimmte Sensordaten, vielleicht sind es eben bestimmte Basispläne und Co. Wenn du dich aber erst da durchklicken musst, das wird nicht passieren. Und ich glaube, da ist noch viel Luft nach oben, ein bisschen mehr anzudocken an die tatsächlichen Bedarfe von den Leuten. Aber ich glaube, da tut sich gerade auch relativ viel. Wir haben jetzt mit der Stadt Leipzig was gemacht, wo man natürlich sprachlich, auch mit Fraunhofer Fokus übrigens zusammen, wie man natürlich sprachliche Anfragen stellen kann an Daten, die im städtischen GIS-System sind. Mhm. Um dann eben rauszufinden, wo sind denn hier die barrierefreien Toiletten?
Ist die Zielgruppe dann der Experte oder bis zum Bürger?
Nee, Bürger auch mit leichter Sprache. Also es war ganz, ganz bewusst auf Barrierefreiheit auch ausgelegt. Und ich glaube, da ist auch wirklich viel Musik drin, dass man auch, man kann auch mit Karten sprechen. Also du verstehst Karten, ich bin vielleicht ein bisschen weniger gut da drin und Nora ist wahrscheinlich ganz, ganz weit vorne.
Experte.
Aber man kann auch quasi sich mit LLMs Informationen auf Karten niedrigschwellig erklären lassen. Wo ist denn hier tatsächlich genau diese Hitzeentwicklung? Und da ist, glaube ich, viel Musik drin. Und man kann die Informationen besser in der Weise abbilden, die Person aus ihrer Domäne schon kennt.
Du hast gerade schon so einen Ausblick gegeben, da ist Musik drin, auch in diesen quasi verständlicher mit Daten auch zu sprechen und zugänglich zu machen und zeitgleich diesen Aufbau oder diese Hebung des Datenschatzes nicht zur Expertensache zu erklären, sondern wirklich leicht zugänglich zu machen. Wenn wir jetzt in die Zukunft gucken, was ist denn vielleicht auch dein persönliches Forschungsinteresse so in den nächsten 10 Jahren, ist vielleicht schon ein bisschen weit, aber ich frage dich trotzdem nach den nächsten 10 Jahren. Ist es da noch so, dass es da das Smart City Living Lab gibt? Gibt es irgendwelche Dinge, wo du sagst, da würdest du gerne anpacken, wenn du irgendwo Fördermittel findest?
Ja, also unbedingt das Thema, wie kann man denn tatsächlich dazu beitragen, dass Transformationen passieren in Anbetracht dieser vielen Herausforderungen? Ich habe Klimawandel, ich habe demografische Herausforderungen, ich habe auch demokratische, soziale Herausforderungen, mehr als mir lieb ist in allen Dimensionen. Und wie man Technologie dazu einsetzen kann, hier wirksamer zu werden, das würde mich extrem interessieren. Wir machen es ein bisschen gerade in einem schönen Projekt mit der RPTU hier, mit Martin Berchtold, Kollege von Digitalisierung und Visualisierung in der Raumplanung und Till Nagel in Mannheim, Visualisierer an der Technischen Hochschule. Und wir versuchen, das war das Motto des Projekts, wir müssen vom Wissen ins Handeln kommen, klimarelevante Informationen niedrigschwellig im städtischen Raum darzustellen, auch ein bisschen mit Augmented Reality und den Bürgerinnen und Bürgern auch zu erlauben, selber relevantere und realistische Planungsoptionen mal auszuprobieren. Was wird denn hier passieren, wenn ich hier die Fläche voller Bäume mache? Geht das überhaupt? Und was hätte es denn für Auswirkungen auf Dimensionen? Das fände ich extrem spannend, dass man auf die Weise auch besser drüber sprechen kann, welche Planungsoptionen gibt es denn hier überhaupt und realistisch sind die? Du weißt es als Planerin, aber die meisten Leute, es gibt so gern diesen Diskurs, man hat es in Kaiserslautern hier in der neuen Stadtmitte, das war ein großer Umbau, wo sehr viel versiegelt wurde, gab es viel Diskurs drüber, der verläuft aber gerne in so einem Vorwurf, ihr da oben hättet doch einfach nur, und die Verwaltung sagt gerne mal, es war alternativlos und es stimmt beides nicht. Und dass man diesen Diskurs ein bisschen faktenbasiert anreichert und sagt, ja, hier könnte man vielleicht Bäume hinstellen, aber liegt Infrastruktur im Boden oder es gibt den Denkmalschutz, es macht ja in der Regel keiner aus Bosheit irgendwas. Aber ein bisschen diese Komplexität von Planung, was hier erlaubt ist und was nicht, niedrigschwellig darzustellen und dafür auf beiden Seiten Verständnis zu schaffen, aber auch ein bisschen die Verwaltung unter Druck zu setzen, indem die Bürger sehen, nee, es gibt doch hier einen Handlungsraum. Es ist nicht einfach nur so, ihr habt das aus Gründen so gemacht. Man kann ja auch einfach sagen, das andere wäre schön gewesen, wir haben aber kein Geld. Das ist zum Beispiel in Kaiserslautern oft der Fall. Das ist aber auch eine Erklärung, die man Leuten geben darf. Und ich glaube, mit Hilfe von Technologie diese Planungsprozesse ein bisschen transparenter zu machen, und auch einen Cut zu machen, zu sagen, ab jetzt ist es ein politischer Prozess, da muss man jetzt drüber reden, da hat Technologie weniger mit zu tun, das fände ich extrem spannend. Also im weitesten Sinne Digitalisierung und KI zur Unterstützung von Transformationsprozessen fände ich ganz toll, da ist noch viel Luft nach oben.
Ja, diese faktenbasierte Entscheidungsunterstützung, das ist ja auch einfach ein Thema, was ich da wahnsinnig wichtig finde, weil gerade auch wenn Dinge so beschleunigt werden durch unser alltägliches Leben, was wir gerade haben, ist es ja umso schwieriger für jemand, der damit nicht immer zu tun hat, das überhaupt noch nachvollziehen zu können. Und dass sich da nicht so eine Unzufriedenheit ausbreitet, weil man halt die Zeit nicht mehr hat, das nachzuvollziehen, sondern dass man eben eine Unterstützung bekommt, es vielleicht einfacher nachzuvollziehen. Aber ich finde, da steckt auch noch ganz viel drin, Folgefolgen vielleicht auch besser abschätzen zu können. Wir hatten zum Beispiel letztens eine Diskussion, also was kann man zum Beispiel tun, um Gebäude oder die Stadt an den Klimawandel besser anzupassen. Man kann ja dann Maßnahmen planen, man kann die auch simulieren inzwischen, man kann Auswirkungen versuchen zu simulieren, dass ich versuche darzustellen, wie verändert sich zum Beispiel die Temperatur an dem und dem Platz, wenn ich jetzt die Gebäudefassade begrüne oder die Materialität ändere. Was aber dann bei vielen aufhört, ist, drüber nachzudenken, was bedeutet das in der Folgefolge? Also wenn dieser Platz, dieser Ort irgendwie schöner geworden ist oder klimatisch besser mit Dingen umgehen kann, also angenehmer ist, sich dort aufzuhalten, steigt ja oft automatisch auch der Grundwert, der Bodenwert, das geht auf die Miete wieder drauf und dann verdränge ich auch wieder Personen aus diesem Raum, die halt nicht so gut begütert sind. Und das mitzudenken und zu überlegen, was kann ich denn dann vielleicht dort auch noch tun, also irgendwie einen konsumfreien Aufenthaltsraum zu schaffen, der ermöglicht, dass andere Personen, die vielleicht nicht mehr dort leben können, aber trotzdem diese Vorteile noch genießen können, dass dort im Sommer 5 Grad weniger sind als an anderer Stelle. Also da, finde ich, müssen wir noch mehr drüber nachdenken, weil es ist ja super toll, dass wir Dinge schon irgendwie in der Vorausschau uns überlegen und überlegen, wie so faktenbasiert, also so harte Indikatoren wie Temperatur sich verändern. Aber da verändert sich ja noch viel mehr, weil es eben einen Gesamtzusammenhang gibt, ne? Weil die Stadt halt einfach zusammenhängt und super komplex ist. Und das nicht zu vergessen, finde ich halt richtig wichtig.
Ich hatte schon kurz Angst, das ist ein Plädoyer für Hässlichkeit.
Ach nein, um Gottes Willen.
Nee, aber das ist auch wirklich ein Forschungsthema. Natürlich, ich habe ja die Dimensionen, die ich bei der Planung im Auge habe, die kann ich versuchen zu simulieren, aber diese Nebeneffekte, die das ist eher auch ein großes Thema, wie ich das mit simulieren kann, aussehen kann, was macht denn das gegebenenfalls mit einer Stadtgesellschaft? Überhaupt mal alle Dimensionen mitzudenken. Wenn ich eine Fläche begrüne, habe ich natürlich keinen Wohnraum geschaffen. Ich habe auch keine Verkehrsfläche. Das hat alles Implikationen in alle möglichen Richtungen. Es gibt ja jetzt hier mittlerweile ein integriertes, nachhaltiges Stadtentwicklungskonzept. Das gibt ja Werte und Ideen vor. Und natürlich ist das auch, sind das alles Dimensionen, die man bei jeder Planungsmaßnahme mitdenken soll und gerne auch mit technischer Unterstützung, die einfach nur dafür sorgt, dass alle ein realistisches Bild davon bekommen, wie ist denn wirklich der Status quo, was sind meine Optionen und will ich diese Auswirkung? Natürlich will ich Fassadenbegrünung. Also.
Ah, klar, natürlich.
Genau, wir möchten nicht für Hässlichkeit plädieren, auch wenn die natürlich subjektiv wahrgenommen wird.
Ja, sehr.
Und kein feststehendes Konzept ist. Genau, wir sind am Ende angekommen, Martin, von unserem Podcast. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Du weißt, wie immer wird bei uns eine Abschlussfrage gestellt.
Ja, wir heißen ja nicht umsonst die Schnittchen-Community. Wir sind ja immer viel in kommunalen Kontexten unterwegs, wo es eben auch mal das ein oder andere Schnittchen gibt. Hast du denn eine Vorliebe oder eine Abneigung, wenn so ein Schnittchenbuffet vor dir steht? Was würdest du nehmen?
Ich habe tatsächlich gar keine besondere Vorliebe für Schnittchen. Mein Lieblingsschnittchen ist quasi die Brezel. Deswegen habe ich vorhin noch mal welche mitgebracht. Ja, das ist die langweilige Antwort auf diese Frage. Ich habe kurz überlegt, ob ich was Elaboriertes mache, aber tatsächlich ist die Wahrheit, ich bin kein Schnittchen-Fan. Das heißt aber nicht, dass ich natürlich nicht Fan bin dieser Schnittchen-Community.
Alles klar, einfach true bleiben, Martin, da sind wir Fan von. Alles klar, dann vielen Dank für deine Zeit, Martin. Keine. Dank für deine Zeit, Nina, und wir hören uns wieder in 4 Wochen. Tschüss.
Tschüss.
Tschüss.